Es piepst die ganze Zeit, ständig dieser Piepston, immer gleich. Monitore flimmern irgendwo und irgendwie zwischendurch versucht ein Beatmungsgerät Luft durch einen Schlauch zu pumpen. Zwei Patienten liegen nebeneinander in diesem Raum, in diesem Zimmer im Krankenhaus. Es sind zwei Bankräuber. Sie sind bei ihrem Fluchtversuch angeschossen worden und sie haben so viele Kugeln im Körper, dass sie nicht mehr zu retten sind. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wer als erster von den beiden die Augen zumacht. Und zwischen den beiden ist noch ein Platz frei. Die Tür geht auf. Man schiebt einen dritten Patienten herein und platziert ihn genau in der Mitte an dem freien Platz. Es ist ein berühmter Arzt, aber der ist heute nicht als Arzt da, sondern eben als Patient. Er ist selber Krebspatient, er ist austherapiert und zusammen warten die drei jetzt auf ihr Ende. Da sagt der eine zu dem in der Mitte, hey, du bist doch dieser Wunderchirurg. Wenn du doch so gut weißt, wie das geht mit der Medizin, fällt dir da jetzt nichts mehr ein, was uns helfen könnte? Du könntest doch mal deine Kontakte ein bisschen spielen lassen oder deine Fähigkeiten einsetzen. Zeig doch mal, was du drauf hast. Na, von wegen Wunderarzt, gell? Kannst halt auch nichts mehr tun. Da entgegnet der Verbrecher von der anderen Seite, jetzt hör doch mal auf zu spotten. Sag mal, kannst du eigentlich nicht mal jetzt, wo uns allen drei dasselbe bevorsteht, deinen Mund halten? Überleg doch mal, dass wir beide hier liegen, das haben wir uns selber zuzuschreiben, aber der kann doch nicht mal was dafür. Das ist eine fiktive Szene, ein bisschen zum Vorstellen. Eine ganz ähnliche Szene steht in Lukas 23. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere und wies ihn zurecht und sprach, fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Leidensgenossen sind die drei, liebe Gemeinde, Leidensgenossen. Jesus ist zum Leidensgenosse geworden für den, der rechts und links neben ihm hängt. Manchmal ist es so, dass Menschen, die sich gar nicht kennen, die sich nur zufällig begegnen, zu einer Art Schicksalsgemeinschaft werden. Vielleicht haben Sie sowas Ähnliches auch schon mal erlebt. Vielleicht kennen Sie die Situation, wenn man im Krankenhaus liegt und neben einem liegt da jemand, der ist einem völlig fremd. Aber je länger man da liegt, desto näher findet man irgendwie zusammen, man unterhält sich, man wird irgendwie so eine Art Gemeinschaft, vielleicht hat man sogar eine ähnliche Diagnose oder eine ähnliche Therapie. Leidensgenossen. Ich habe mich erinnert an eine Situation, als ich mal mit dem Zug, mit der S-Bahn unterwegs war von Stuttgart da nach Herrenberg mitten in der Nacht und da war es dann so, dass irgendwann auf freier Strecke der Zug stehen geblieben ist, mehrere Stunden und dann saßen wir da, Leidensgenossen, so eine Art Schicksalsgemeinschaft im Zug und da bin ich mit Menschen ins Gespräch gekommen, mit denen war ich vorher schon auch im gleichen Abteil, gell? Aber ich habe mich vorher nicht mit denen unterhalten. Erst dann, als wir da eine Leidensgemeinschaft waren, dann schwätzt man halt doch mal miteinander. Und wenn man dann da nachts sitzt und wir sind dann auch ausgestiegen und dann sitzt man da am Gleisbett und wartet, was passiert und wann es weitergeht und ob es weitergeht oder was gemacht wird. Auf einmal ist man eine Schicksalsgemeinschaft und unterhält sich. Wir sind ins Gespräch gekommen. Das war noch zu Zeiten, als kaum jemand ein Handy hatte. Wäre heute vielleicht ein bisschen anders. Wäre aber auch irgendwie schade. Weil es auch was Besonderes ist, so eine Gemeinschaft. Jesus wird gekreuzigt und er ist nicht der Einzige, der an diesem Freitagnachmittag gekreuzigt wird auf Golgatha. Für die beiden anderen ist er der zu ihrem Leidensgenossen wird. Zu dritt sind sie da, stundenlang und warten auf das Ende, sie sterben miteinander. Und manchmal sind solche Zeiten ebenso besonders, wie wenn man zu Leidensgenossen zusammenwächst. Auch wenn wir schwere Zeiten haben in unserem Leben, kann es ja sein, dass Jesus uns ein Leidensgenosse wird. Gerade dieser Jesus am Kreuz. Es kann sein, dass wir gerade in diesen schweren Zeiten vielleicht nochmal dem Jesus uns mehr verbunden fühlen oder ihm näher sind, dass man ihn vielleicht nochmal ganz anders kennenlernt. So wie bei mir im Zug, dass man auf einmal das Miteinander sich ändert. So war es auch an diesem Freitagnachmittag auf Golgatha so. Die kannten sich ja auch nicht. Und plötzlich gibt es aber ein Gespräch unter den Leidensgenossen. Ein Streit sogar, eine Diskussion. über den Kopf von Jesus hinweg unterhalten sich die beiden anderen. Jesus selber ist am Anfang gar nicht mal beteiligt in diesem Gespräch. Die beiden sprechen über ihn. Und ich bin sicher, dass der Lukas das nicht nur berichtet, weil es halt dazugehört, was die sich da gesagt haben. Nicht nur der Vollständigkeit halber, sondern das ist mehr als nur ein Bericht, eine Begebenheit, die sich da an diesem Nachmittag noch abgespielt hat, bevor Jesus gestorben ist. In dieser Szene, da sind rechts und links von Jesus zwei Möglichkeiten abgebildet, wie man auf den reagieren kann, der da in der Mitte hängt. Wenn der das sagt, er ist Christus, er ist der Gottessohn, wenn der da stirbt am Kreuz, dann gibt es jetzt mal in diesem Bild zwei mögliche Reaktionen. Da ist zum einen die Variante Hochmut, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Der eine Verbrecher am Kreuz, das ist gar nicht seine eigene Idee, was er da sagt, der blabbert im Grunde das nach, was er zuvor gehört hat, weil es andere vor dem Kreuz gesagt haben. Da haben die nämlich gesagt, anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König von Israel ist, dann soll er doch vom Kreuz heruntersteigen, dann wollen wir an ihn glauben. Das haben die Hohenpriester gesagt, die Schriftgelehrten und die Ältesten unterm Kreuz. Und der hochmütige Verbrecher am Kreuz wiederholt es im Grunde eigentlich nur. Er spottet über Jesus. Ich würde schon an dich glauben, wenn du es mir zeigen würdest. Im Originaltext steht hier Blasphemie. Gotteslästerung ist das, was er da macht. Er lästert Gott, indem er sagt, jetzt zeig doch deine Macht. Und er sagt zwischen den Zeilen damit auch, wenn du dir schon in der Not nicht selber helfen kannst, dann bist du entweder schwach und eben deshalb kein Gottessohn, oder bist auch noch gleich ein Lügner mit, weil ein Gottessohn kann doch nicht einfach hier so uns alle sterben lassen. Du kannst nicht der Sohn Gottes sein, das ist sein Fazit. Ich finde, es ist bis heute eine ganz typische Reaktion, die Menschen haben, wenn sie mit dem Jesus am Kreuz konfrontiert werden. Dort, wo Gott Leid nicht verhindert, dort kommen genau diese Sätze. Warum hilft dir denn dein Gott nicht, an den du doch glaubst, wenn du krank bist? Da könnte er doch zeigen, was er kann. Oder was ist es denn eigentlich für ein Gott, der seine Kinder im Mittelmeer ertrinken lässt? Solche Sätze hören wir doch ab und zu. Oder wenn Leute sagen, nicht mal die Christen beschützt er vor Terror oder Verfolgung oder auch vor Unfällen. Wenn man sehen würde, dass die Christen beschützt werden, dann. Oder manche sagen auch, solange es Leid gibt, kann es eigentlich keinen guten und allmächtigen Gott geben. Es muss gar nicht mal eine Bosheit dahinter stehen, hinter solchen Sätzen. Für viele Leute ist diese Reaktion eine Reaktion auf den Christus, der halt keine Wunder tut. Obwohl man es vielleicht erhofft hat, vielleicht sogar erwartet hat, obwohl man es ihm auch zugetraut hätte. Aber wenn er das Wunder nicht tut, dann wird es auf einmal schwierig. Und dann ist eben da kein mächtiger Gott sichtbar, sondern ein schwacher Gott. Damit muss man erst mal umgehen können. Das ist gar nicht so einfach. Ist auch für viele treue Christen schon schwer geworden, wenn im Leben auf einmal diese Situation gekommen ist, dass das Wunder ausgeblieben ist, dass Jesus nicht so reagiert hat, wie man es sich von ihm gewünscht hätte. Und wenn ich ganz ehrlich bin und auf mich selber schaue, dann entdecke ich das in meinen Gebeten ganz genauso auch. Ich habe ganz oft auch schon gebetet, Jesus, jetzt tu doch endlich ein Wunder. Du kannst doch Wunder tun. Du könntest doch jetzt hier einfach mir oder dem, der mir wichtig ist, helfen. Du könntest ihn doch gesund machen oder heilen oder erretten. Und dann könntest du gleichzeitig doch auch noch damit der ganzen Welt beweisen, wie mächtig du bist. Das müsste doch eigentlich in deinem Interesse sein. So bete ich manchmal. Vielleicht haben sie so auch schon mal gebetet. Man traut es ihm zu und sagt ihm, eigentlich müsstest du es doch auch wollen. Gebete können manchmal ein bisschen wie eine Dienstanweisung an Jesus werden. Ich ertappe mich da manchmal selber ein bisschen dran, dass man so ein bisschen zwischen den Zeilen sagt, jetzt zeig doch endlich, was du kannst. Der Unterschied allerdings zwischen solchen Gebeten und zwischen dem, was der Mann am Kreuz sagt, der Verbrecher am Kreuz, ist das, dass er am Kreuz auch noch dazu sagt, und die Hohenpriester gleich mit, wir lassen dich als Christus nur dann durchgehen, wenn du tatsächlich einen Beweis lieferst für deine Macht. Ansonsten kannst du nicht der Sohn Gottes sein. Das ist ein Unterschied. Die machen aus der Erwartung, die sie an Jesus haben und die vielleicht enttäuscht wird, die Bedingung dafür, ob er Gott sein darf oder nicht. Und das ist was ganz Bewusstes, was man selber tut. Und an der Stelle kommt dann auch der Widerspruch von der anderen Seite, vom anderen Kreuz. Da sagt der andere dann, hast du jetzt, wo du dasselbe Schicksal erleiden musst wie Jesus, hast du selbst da keine Ehrfurcht vor Gott? Ich finde es einen mordsinteressanten Satz, was der da sagt. Er sagt damit ja, guck doch mal, du kannst Gott nicht näher sein, als du es gerade bist, beziehungsweise er kann dir nicht näher sein, als es gerade ist. der hängt genauso da wie du, der wird genauso sterben wie du, er erleidet dasselbe wie wir, allerdings sogar unschuldig, während wir es schuldig erleiden. Und das, dass Jesus das auf sich nimmt, dass er dasselbe Leid wie wir durchmacht, das sollte uns eigentlich nicht hochmütig werden lassen. Nicht nochmal so wie ein letzter Moment, wo man nochmal Jesus zeigen kann, wie groß man eigentlich selber ist. Eigentlich sollte es das Gegenteil auslösen, dass man demütig wird, wenn er ohne Schuld das erleidet, was wir auch aushalten müssen. Ich würde diese Variante der Reaktion auf den Gottessohn am Kreuz, die demütige Variante nennen. Und die gibt es auch bis heute. Der Leidensgenosse auf der anderen Seite, der muss nämlich auch damit umgehen, dass der Sohn Gottes kein Wunder tut, dass er nicht vom Kreuz steigt, dass er ihn auch nicht rettet. Er kriegt auch kein sichtbares Wunder, das alle seine Zweifel beseitigt, aber er glaubt trotzdem, dass der, der daneben ihm hängt, ein König ist. Er hat trotzdem diese Ehrfurcht vor Gott. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Leidensgenossen. Er sagt nämlich nicht nur was zu seinem anderen Verbrecher, sondern er sagt dann auch was zu Jesus direkt, nämlich: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Also auch wenn er kein Wunder kriegt, er glaubt trotzdem und vertraut darauf, dass dieser Jesus ein Reich hat, dass er ein König ist, in irgendeiner Art und Weise. Er weiß nicht, wo dieses Reich ist, er weiß nicht, wann dieses Reich ist, aber auch ohne das genau zu wissen, vertraut darauf. Er vertraut darauf, dass Jesus ein Reich hat, dass er dorthin kommen wird irgendwann. Und wenn er dann dorthin kommt, auch wenn er vielleicht am Kreuz neben ihm stirbt, dass er dann an ihn denkt. Das ist sein Wunsch. Das ist ein ganz besonderer Glaube, finde ich. Zwei Leidensgenossen. Ich möchte Ihnen noch zwei Leidensgenossen vorstellen, nämlich Carter und Cole. Carter und Cole sind zwei alte Männer, die gehen auch auf ihr Ende zu, liegen im Krankenhaus und sie kommen aus ganz unterschiedlichen Welten. Im Krankenhaus begegnen sie sich und müssen erstmal zusammenfinden. Es ist ein Film, der das so ein bisschen beschreibt, der diese ganze Geschichte dieser zwei Leidensgenossen ausmalt. Ich zeige Ihnen mal den Anfang, wo die beiden sich kennenlernen. Und man wird gleich merken, der Carter ist ein ganz stiller und der Cole ist ein Aufbrausender, der sehr gern selber das Heft in der Hand hat.
Das Zeug soll einem die Lunge zerfressen. Wenn ich nächsten Monat vor dem Kongress spreche, dann will ich...
Genau, also so unterschiedlich sind die beiden. Sie lernen sich dann kennen als Leidensgenossen. Sie werden zu einer Schicksalsgemeinschaft. Sie werden sogar zu Freunden, weil sie sich nämlich beide vor dem Ende ihres Lebens noch eins vornehmen, nämlich eine Liste abzuarbeiten mit lauter Dingen, die sich der Carter, der Dunkelhäutige, vorgenommen hat. Und der andere hat das Geld dazu. Und so reisen sie durch die Welt und erleben noch mal einiges. Und unter anderem sind sie dabei unterwegs im Flugzeug und dann unterhalten sie sich auch über Gott. Und auch da haben sie natürlich ganz unterschiedliche Sichtweisen.
Es ist einfach unbeschreiblich schön.
Es ist interessant, eine Leidensgemeinschaft, der ganze Film ist eine Leidensgemeinschaft, was die zwei erleben. Und an der Stelle, da ist so, wie wenn sich zwischen diese zwei Schicksalsgemeinschaftsmenschen Gott in die Mitte drängt. So ein bisschen wie am Kreuz, gell? Auf einmal steht da Gott in der Mitte und die beiden unterhalten sich drüber. Und der eine sagt, solange ich es nicht sicher weiß, glaube ich es nicht. Und der andere sagt, ich weiß auch nicht mehr als andere, aber ich glaube. Ich glaube, uns geht's vielleicht ganz ähnlich wie den Leidensgenossen von Jesus am Kreuz oder wie den beiden. Wir haben mit Sicherheit auch noch nicht ganz verstanden, was dort passiert am Kreuz, was Messias eigentlich heißt, wer der Heiland eigentlich ist. Wir haben ganz sicher noch nicht begriffen, wie das Reich Gottes aussieht, wie es sich anfühlt, was man vorher durchlebt, bevor man dort ankommt. Glaube entsteht nicht nur, wenn man was verstanden hat oder wenn man den Beweis hat, der einen überzeugt, der alle Unsicherheiten ausräumt. Glaube kommt aus dem Wunsch, dass sein Reich was mit mir zu tun haben soll. Glaube ist immer auch ein Vertrauen, so wie man es da gerade gesehen hat. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, sagt der eine Sünder am Kreuz. Oder er sagt, besser gesagt vielleicht auch, vergiss mich nicht, wenn du in dein Reich kommst. Erinnere dich an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wo haben Sie sich zum letzten Mal gewünscht, dass sich jemand an Sie erinnert? Mal kurz nachdenken. Manchmal tut man das ja vielleicht. Verliebte tun das ganz gern. Die wünschen sich, dass ihr Angebeteter oder ihre Angebetete sich an sie erinnert, wenn sie gerade nicht beieinander sind. Dann kann man manchmal ein bisschen nachhelfen, WhatsApp schicken oder sowas. Gibt es ja ganz kreative Taktiken. Manche, die wegziehen, wünschen sich, dass man sich an sie erinnert. Wenn man weggeht aus dem Vertrauten. Oder ich denke auch an Menschen, die das Haus nicht mehr verlassen können und nimmer an den Veranstaltungen teilnehmen können, wo die anderen sich treffen. die jetzt vielleicht zuhören, wenn sie es daheim hören, diesen Gottesdienst, dann wünscht man sich, dass die anderen sich an einen erinnern. Oder eben, wenn man auf seinem letzten Weg ist, auf sein Lebensende zugeht. Und wenn es nur ein Gedanke ist, eine Erinnerung, man möchte bleiben, bedeutend bleiben, auch irgendwie in Verbindung bleiben. Denn genau das steckt nämlich in diesem Wunsch drin. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das heißt, nimm eine Erinnerung an mich mit in dein Reich. Hol mich in deine Gegenwart, in dein Reich, wenn du dort ankommst. Halte die Verbindung, die Beziehung aufrecht. Es gibt ganz sicher in unserem Leben Momente, in denen wir nicht wissen, ob Jesus uns gesund macht oder ob uns ein Wunder schenkt, auch wenn wir darum bitten. Und da können wir dann vielleicht auch schon gar nicht mehr danach rufen. Vielleicht ist uns manchmal der Ruf von den zwei Blinden vor Jericho, den wir vorher in der Schriftlesung gehört haben, Herr, erbarme dich über uns, vielleicht ist das schon zu viel für uns. Und das gegen Widerstände zu tun, klappt dann schon zweimal nicht. Aber auch wenn es unlogisch erscheint und wenn man nicht versteht, warum Jesus jetzt hier sein Wunder nicht tut, selbst wenn Jesus gar nicht mehr tut, als nur mit uns mitzuleiden, dann können wir doch immer noch das beten, was der eine neben Jesus am Kreuz gesagt hat. Jesus, bitte denk an mich. Und dann schaltet sich Jesus ein in das Gespräch. Er verspricht nämlich dem, der ihn um einen Gedanken gebeten hat, weit mehr als diese Erinnerung. Er sagt nämlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist mehr als nur, ich erinnere mich an dich. Das ist ein großes Versprechen, ein großer Zuspruch. Und es ist vor allem ein dreifacher Zuspruch. Der hat drei ganz wertvolle Dinge in sich. Im Paradies wirst du sein. Jesus erspart dem Mitgekreuzigten nicht sein Sterben am Kreuz. Und er macht es ihm auch nicht leichter. Die Schmerzen nimmt er ihm nicht ab. Er führt keine spontane Palliativtherapie am Kreuz ein. Aber er gibt ihm die Gewissheit, dass hier am Kreuz das nicht endet. Dass es ein Paradies für ihn gibt. Völlig unabhängig davon, was er verbrochen hat oder wie schwer seine Schuld ist und auch unabhängig davon, dass er gar kein Nachfolger Jesu war in seinem Leben. Vielleicht war er nicht mal religiös. Jesus verspricht ihm, dass er ins Paradies kommt. Nach dem Sterben wartet ein Ort auf ihm, der paradiesisch ist. Ein Ort des Paradieses, wir erinnern uns dran, am Anfang von der Bibel kommt es ja auch schon vor. Der Ort, den Gott geschaffen hat, so wie er ihn für uns gedacht hat. Bevor dann der Mensch sich entschieden hat, ihr der Sünde nachzugehen. Da war ja auch Hochmut ein Problem damals. Er stellt uns den vollendeten Ort für uns in Aussicht. Den Ort, wo es keine Sünde mehr gibt und kein Leid mehr gibt und keine Tränen und keinen Schmerz, stattdessen Vollendung. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt in diesem Versprechen. Es gibt ein Paradies für uns. Und der zweite Punkt kommt gleich dazu. Du wirst mit mir dort sein. Man stelle sich mal vor, es gäbe die Ewigkeit, die wäre paradiesisch, wunderschön, aber sie wären allein dort. Vielleicht haben Sie schon mal das erlebt, dass man an einem paradiesischen Ort war, allein. Waren Sie das schon mal irgendwo hier auf dieser Welt? Es gibt ja tolle Orte, wo man hinreisen kann, gell? Ich war da manchmal schon an schönen Stränden oder so und es ist total erholsam, paradiesisch, eindrücklich. Aber wenn man allein da sitzt, merkt man schon bald, dass was fehlt. Es ist was ganz Wertvolles, dass man da Gemeinschaft hat in diesem Paradies, das Jesus uns verspricht. Und zwar Gemeinschaft mit ihm. Bessere Gemeinschaft kann es gar nicht geben. Und die macht das Paradies eigentlich auch erst zum Paradies. Das Paradies könnte sonst so schön sein, wie es will. Aber erst die Gemeinschaft mit ihm macht es wirklich paradiesisch. In dem Film, der geht weiter, da merkt man eben, während dann hat der Carter, der Dunkelhäutige, hat ein Problem. Er lebt sich auseinander mit seiner Frau. Aber auf dieser Reise, wo er dann unterwegs ist mit dem Cole, da vermisst er sie dann doch. Und im Laufe des Films findet er dann eher wieder näher zu ihr zusammen. Er merkt, dass es wichtig ist, diese Beziehung zu haben. Jesus verspricht ein Paradies, wo wir mit ihm zusammen sind, Gemeinschaft mit ihm. Und damit nimmt er ja genau das auf, was der Mann am Kreuz erbeten hat, nämlich dieses Denk an mich, lass die Beziehung aufrechterhalten. Es ist bloß mehr als eine Erinnerung, die er schenkt. Es ist totale Gemeinschaft. Und dann macht er noch einen dritten Zuspruch, das ist vielleicht das Schwierigste, der Komplizierteste, das ist die Frau, genau, mit der er kämpft. Der dritte Zuspruch, der kommt, ist vielleicht der Komplizierteste. Heute noch, sagt er nämlich, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und so viele Leute haben sich schon gefragt, wie soll das denn gehen? Also, Jesus hat ja gesagt, ich werde sterben und nach 3 Tagen auferstehen. 3 Tage in der Finsternis, 3 Tage. Und ins Reich Gottes geht er zurück bei der Himmelfahrt, 40 Tage später. Wie kann er denn sagen, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein? Er ist doch noch gar nicht dort. Oder ist er irgendwie doch dort? Was ist das mit diesem Heute? Ich versuche es mit zwei Hinweisen, die vielleicht Ihnen helfen. Ich glaube, man muss sich klar machen, wenn wir sagen, wann das Paradies kommt, dann denken wir immer, wir blicken immer aus unserem Leben auf das Paradies, aus unserer Sicht, aus unserer Sichtweise. Wenn wir sagen, das Paradies ist das, was nach dem Tod auf uns wartet, dann gucken wir, so wie wenn es nach dem Tod kommt, weil wir nur so gucken können. Wir leben aus dem, was in der Vergangenheit war, wir leben mit dem, was in der Gegenwart ist und wir leben auf das zu, was in der Zukunft kommt. Wir leben in einem linearen zeitlichen Denken und deshalb sehen wir das Paradies oft auch so. Aber ich glaube, dass das nicht stimmt für das Paradies, weil diese Zeit, die wird es in der Ewigkeit nicht geben. Ich glaube, dass Zeit was ist, was zur Schöpfung dazu gehört, was geschaffen ist, weil es Zeit nur dort geben kann, wo was entsteht und was sich verändert, sich entwickelt. Ich glaube, dass die Ewigkeit viel größer ist als Zeit und auch als Raum. Ich rede deshalb ungern davon, dass das Paradies irgendwann in Zukunft kommt oder künftig ist, sondern ich sage immer lieber, das Paradies ist was Jenseitiges, weil man da schon eher ein bisschen versteht, dass es auch jetzt schon da ist. In der Offenbarung heißt, sagt dieser Engel einmal am Schluss, es soll hinfort keine Zeit mehr sein, so wie wenn er sagen würde, so ab jetzt ist die Zeit abgelaufen. Zeit ist vergänglich. Wir sagen das ja auch selber, wenn wir über die Zeit reden. Gell? Wir sagen ja, die Zeit vergeht. Eigentlich kann man das ja gar nicht sagen. Eigentlich müssten wir doch sagen, die Zeit wird immer mehr. Weil die Zeit, auf die wir blicken können, wird tatsächlich immer mehr. Und trotzdem sagen wir, die Zeit vergeht. So wie wenn es immer weniger werden würde. So als ob wir eine gewisse Menge an Zeit hätten, die verrinnt, die irgendwann ganz vergangen ist. Und was ist dann, wenn sie vergangen ist? Ewigkeit ist für mich keine Zeitangabe. Ewigkeit ist weiter als alles, was geschaffen ist. Weiter als die Zeit, weiter als der Raum. Und deshalb ist das Paradies auch nicht nur eine Raumangabe, sondern auch was Jenseitiges, was Größeres. Es ist nicht nur irgendwo dort, es kann auch hier sein. Das Königreich Jesu ist jetzt schon. Und es guckt manchmal auch in diese Welt. Es ist erkennbar in dieser Welt, dort, wo man Jesus begegnet. Aber es ist viel größer als diese Welt. Also ich meine, einer philosophischer Ansatz, damit umzugehen, vielleicht können Sie da ein bisschen mitgehen oder es nachvollziehen. Der andere Ansatz ist ein bisschen mal zu gucken, wo kommt dieses heute denn noch vor im Lukas-Evangelium? Und ein paar Stellen habe ich ihn mal rausgesucht. Da heißt es nämlich ganz am Anfang schon, in der Weihnachtsgeschichte, es ist heute der Heiland geboren. Der ist an diesem Tag schon Heiland, der Jesus Christus. Nicht erst irgendwann, nicht erst am Kreuz und auch nicht erst hinterher, sondern er ist heute schon als kleines Baby, ist er schon Heiland. Oder als Jesus zum ersten Mal auftritt und dieses Bibelwort vorliest, wo es darum geht, dass das Evangelium verkündet werden muss von der Befreiung, das sagt er, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Die Befreiung ist heute wahrhaftig, nicht erst irgendwann. Da muss man nicht darauf zuleben, die ist heute erlebbar. Oder als der Gelähmte geheilt wird und sich alle entsetzen, da sagen die hinterher, wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Auch da wieder dieses Heute. Und vielleicht die bekannteste Stelle, als Jesus bei Zachäus zu Gast ist und der überraschenderweise sagt, dass er sein ganzes Geld alles vierfach zurückgibt, sagt Jesus, und jetzt können Sie selber diesen Satz vollständigen, heute, genau, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Nicht erst irgendwann. Er sagt nicht, es kommt irgendwann, Zachäus, wenn du dich jetzt weiter gut hältst, sondern heute ist das Heil da. Jetzt schon. Das Reich Gottes ist gegenwärtig. Er bringt sein Reich in die Zeit, ins Heute, in die Gegenwart unseres Lebens. Sogar in den Sterbeprozess des Verbrechers am Kreuz bringt er das Heil des Reich Gottes. Das gibt's nicht erst irgendwann. Für den, der eine Beziehung zu ihm hat, ist das Heil da. Und das heißt eben auch für uns, Gottes Reich ist schon jetzt da. Es ist erlebbar. Es kommt in Christus, in unsere Welt, in unser Leben. Dort, wo wir Christus begegnen, ist Reich Gottes. Ich komme zum Schluss. Am Ende des Films stirbt der Kater als erster und er hinterlässt dem Cole einen Zettel. Ich zeige es euch mal, wie der den liest, ein Brief. Und darin steht eine Aufgabe, nämlich, dass er, solange er noch lebt, sich mit seiner Familie versöhnen soll. Der Kater ist einer, der hat mit seiner Familie nicht viel zu tun, hat seine Tochter schon lange nicht mehr gesehen und dann macht er's. Er fährt hin und besucht seine Tochter, lernt sein Enkelkind kennen, baut Beziehung auf. Ich habe mir manchmal überlegt, was ist eigentlich passiert, als Jesus gestorben ist am Kreuz und die zwei Verbrecher noch weitergelebt haben. Die haben nämlich länger gelebt wie er. Was haben die da eigentlich gemacht? Die haben mitbekommen aus nächster Nähe, wie Jesus gestorben ist. Haben die darauf irgendwie reagiert? Es wird uns nichts mehr erzählt im Lukas-Evangelium, was nach dem Zuspruch gekommen ist. Es wird auch nicht erzählt, wie derjenige, dem Jesus das zuspricht, reagiert. Das hätte mich so interessiert. Ich würde gerne mal wissen, ob er sagt, ja, danke schön, super, ich komme gerne in dein Reich, freue mich drauf, dann sterbe ich vielleicht entspannter. Oder ob er sagt, oh, ob ich das glauben kann? Es würde mich wirklich interessieren. Und vor allem würde mich interessieren, auch was der andere, der Spötter am Kreuz, wie der reagiert. Ob er zur Einsicht kommt, als Jesus direkt neben ihm stirbt. Oder ob er trotzdem immer noch fern bleibt, in seiner Ablehnung bleibt. Wir wissen es nicht, was passiert ist. Und vielleicht müssen wir es auch gar nicht wissen. Aber was wir wissen, ist das, dass für mindestens einen aus dieser Leidensgemeinschaft eine Ewigkeitsgemeinschaft geworden ist. Das kann man sicher sagen. Und das ist auch das, was ich mitnehmen will aus diesem Text, was wir mitnehmen dürfen in unser Leben, egal ob da Schönes oder Schwieriges auf uns wartet, egal ob wir uns freuen dürfen an dem, was uns geschenkt wird jetzt in nächster Zeit oder ob wir durch Leiden gehen müssen. Wir dürfen diese Bitte mitnehmen, Jesus, denk an mich. Und wir dürfen auch den Zuspruch mitnehmen mit dem Blick auf das Paradies, dass wir dort mit ihm leben werden. Und auch schon jetzt hier. Amen.